Ich würde sagen, dass Hoffnung viel mit Mut zu tun hat, auch viel mit Mut, Fehler zu begehen. Weil Hoffnung ist ja so ein riesiger Begriff, den man immer so schwer füllen kann und der dann auch so ungreifbar wird. Aber wenn ich das auf mein eigenes kleines Leben und auch auf meine Aufgabe als Pfarrer hier in dieser Gemeinde versuche, so ein bisschen runterzubrechen, dann ist das tatsächlich so, dass ich daraus so eine Fehlerfreundlichkeit ableite.
Tobias Kuske ist Pfarrer in der Berliner Kirchengemeinde Prenzlauer Berg Nord. Um Hoffnung geht es heute am Heiligabend hier im RBB 24 Inforadio. Und dazu begrüßt sie Ursula Voss-Henrich. Die Hoffnung, dass es mehr und Größeres gibt als das Leben, das wir auf der Erde führen, gehört zu den meisten Religionen dazu. Was aber ist eine christliche Hoffnung? Mut, Fehlerfreundlichkeit, wie wir eben gehört haben. Aber was hat sie mit dem kleinen Kind in der Krippe zu tun? Kirsten Dietrich hat nach Antworten gesucht und in einer Neuköllner Krabbelgruppe angefangen.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Morgens um 9:30 in Berlin-Buckow. Nach und nach füllt sich ein großer Raum im Familienzentrum der evangelischen Kirchengemeinde Buckow Nord. Auf dem Boden liegen dünne, weiche Matten. Darauf Spielzeug, Bälle, Bücher, kleine Klettergeräte für sehr kleine Kinder, das wöchentliche Krabbelcafé. 7 Kinder werden es an diesem Morgen, die meisten ungefähr 1 Jahr alt. Dazu 6 Mütter, ein Vater und viele Hoffnungen.
Ich hoffe, dass er ein ganz schönes Leben haben wird, dass er gute Freunde finden wird, einen Job, den ihn glücklich macht, dass er gerne zur Arbeit geht. Ja. Und man hofft halt so, dass man ihm eine schöne Kindheit beschert, dass er mal sagt, ich hatte das schön zu Hause und ja.
Ja, dass er auf alle Fälle immer gesund bleibt, das ist das Allerwichtigste. So ein fröhliches Kind, wie er jetzt schon ist und ja, sein Weg so geht, wie er es möchte.
Wer schwanger ist, sagt man, ist guter Hoffnung. Auch wenn der Ausdruck ein bisschen veraltet ist, in diesem Raum mit neugierigen, energischen, wuselnden Kleinkindern versteht man ihn sofort.
Das ist die Julina. Auch unser kleines Wunder. Das ist ja unsere Hoffnung gewesen. Wir haben ja lange darauf gewartet, dass sie bei uns ist. Wir haben 2 Jahre geübt, waren auch kurz vor der Kinderwunschklinik gewesen. Und dann hat es doch geklappt.
Denn Martina, die Mutter von Jolina, hat die Krankheit Endometriose. Das wurde von ärztlicher Seite über Jahre nicht ernst genommen. Die junge Frau musste sehr nachdrücklich aktiv werden, bis sie gute Hoffnung werden konnte.
Was ich mir einfach für die Zukunft wünsche, dass da einfach mehr in die Richtung geforscht wird weiter. Und das ist so, Medizin ist super wichtig und meine Hoffnung.
Wer mit Kindern lebt, richtet sich damit auf Zukunft aus, auf Wünsche, Entwicklungsmöglichkeiten, Chancen. Mit einem Jahr scheint schließlich noch alles möglich. Und doch, das schimmert auch in der friedlichen, wertschätzenden Umgebung des Krabbelcafés bei allen Gesprächen schnell durch. Das ist kein Selbstläufer.
Wir hatten so Probleme mit dem Elterngeld. Es hat lange gedauert, die Bearbeitung. Dann hast du halt kein Geld. Und dann denkst du, wie soll ich denn meine Rechnungen bezahlen? Und dann rufst du da an und sagst, ja, aber es sind noch 7 Akten vor Ihnen. Und ich so, ja, aber ich weiß nicht, wie ich die Miete bezahlen soll, ne? Und dann fällt das Hoffen manchmal schwer.
Ich habe zum Beispiel sehr früh meine Mutter verloren. Ja, also ich meine, die kann ich jetzt auch nicht mit Geld wieder herkaufen, ne? Das ist einfach, also es gibt Dinge, die einfach viel, viel, viel wichtiger sind. Und deswegen ist meine Hoffnung einfach, dass er gesund und glücklich ist. Ne? Das ist das Wichtigste.
Wer hat denn letztens zu mir gesagt, wie kann man denn in die jetzige oder in die heutige Welt ein Kind setzen? Ich mir denke, naja, mit ihm ist ja alles außenrum schon wieder vergessen. Man kriegt es ja gar nicht so mit, das tägliche Geschehen. Oder man setzt sich zumindest am Anfang nicht mehr viel damit auseinander.
Ich glaube, man muss da ein bisschen optimistisch bleiben und lieber ein bisschen optimistischer als realistisch. Sonst geht es einem nicht so gut, leider, bei den heutigen Nachrichten, die man so täglich erlebt.
Schwanger sein, ein Kind in eine Welt mit offener Zukunft setzen und es aushalten müssen, dass sich nicht alle Hoffnungen erfüllen werden. Es hat sich etwas verändert in Sachen Hoffnung, sagt Frauenärztin Regina Lutherbeck.
Die Zeiten sind halt einfach auch nicht so, dass man jetzt so berechtigterweise gute Hoffnung sein kann. Also von daher bewundere ich immer Frauen, die in diese etwas unruhige Welt mit guter Hoffnung ein Kind setzen wollen.
Lutherbeck hat über Jahrzehnte in ihrer Praxis schwangere Frauen betreut. Schwangerschaft und Geburt, sagt sie, sind immer noch eines der wenigen Ereignisse, wo es einfach keine Planungssicherheit gibt.
Was ja das Faszinierende daran ist und was das Schöne auch daran ist, und es ist immer wieder eine Überraschung,
Aber sich auf diese Überraschung einlassen zu können, das braucht also ein Selbstvertrauen, Gottvertrauen, Weltvertrauen, was irgendwie weniger geworden ist.
Und zwar für alle Beteiligten. Wer als Ärztin versäumt, auf bestimmte Methoden der Diagnostik hinzuweisen, riskiert Schadenersatzklagen. Auch wem viele Untersuchungen überflüssig erscheinen, darauf verzichten, das machen nur die wenigsten.
Schwangerschaft wird von vielen Leuten auch als eine Risikosituation betrachtet. Und diese Vorstellung dieses Risikos wird versucht, mittels aufwendiger Untersuchungen und aufwendiger Maßnahmen irgendwie zu begegnen. Das führt dann zu diesen sehr ausgefeilten Techniken der vorgeburtlichen Diagnostik, die sicherlich für manche Leute auch ein Segen sind, aber für manche auch eine Plage, eine richtige Sorge.
Die gute Hoffnung wird so zur Risikoabwägung. Damit müssen Schwangere erst einmal umgehen lernen. Regina Lutterbeck arbeitet ehrenamtlich für die Malteser Migrantenmedizin in Berlin. Ihre Patientinnen dort haben in der Regel eine Fluchtgeschichte und keinen gesicherten Aufenthalt in Deutschland. Lutterbeck erinnert sich an eine 41-jährige Schwangere, die sie in der Migrantenmedizin betreute und die sie umfassend über alle diagnostischen Möglichkeiten und Risiken aufklären musste.
Und ich habe mich hinterher so über mich selbst geärgert, weil ich diese arme Frau mit dieser Herangehensweise, die für uns Routine darstellt, so verunsichert habe, so in Panik versetzt habe, weil dieses Denken ihr so fremd war. Ich glaube, die hatte die letzten Wochen der Schwangerschaft irgendwie keine ruhige Minute, weil sie natürlich gedacht hat, ich weiß da was, was ich ihr nicht sage und so weiter und so weiter. Also das war schwierig. Das tue ich nicht mehr.
Regina Lutterbeck hat mit dieser Patientin etwas Zentrales über Hoffnung gelernt, sagt sie. Hoffnung entsteht nicht durch möglichst viele Informationen. Hoffnung entsteht, wenn man sich und die eigenen Möglichkeiten abschätzen und es ertragen kann, nicht alles in der eigenen Hand zu haben. Selbstoptimierung und Hoffnung vertragen sich schlecht.
Es ist ja eine Frage der Haltung. Also, was ist das für ein Kind, was ich möchte? Möchte ich also das perfekte Kind, was möglichst einen hervorragenden Schulabschluss hat und leistungsfähig und fit ist? Oder nehme ich ein Kind, dieses Leben, was da entsteht, mit seinen möglicherweise Defekten an? Und das fällt natürlich heutzutage auch vielen Frauen schwer.
Im Deutschen versteht man das Wort Hoffnung meist positiv. Wer hofft, erwartet den guten Ausgang einer offenen Angelegenheit, erwartet Gelingen. In der Antike war das noch anders. Im Altgriechischen zum Beispiel meinte Hoffnung einfach eine Erwartung. Ob die gut oder schlecht ausgehen würde, musste sich erst zeigen.
Hoffnung ist etwas, was aus sich heraus immer schwingt. Ich glaube nämlich, dass gerade Hoffnung sich immer aus einer gewissen Intransparenz ergibt, so wie die Hoffnung eben auch eine ist, die ja immer etwas Diffuses hat. Aber genau das ist das Schöne, dass man in einem Hoffnungsklang immer zu etwas Klarem kommt, aber erstmal sehr weich, sehr tastend anfängt. Also eigentlich würde ich deswegen sagen, Hoffnung klingt am Anfang unbestimmt und am Ende gewiss.
Sagt der Chorleiter und Kunsthistoriker Klaus-Martin Breskott. Jochen Kleppers wohl bekanntestes und berührendstes Lied. Die Nacht ist vorgedrungen. Traditionell eher ein Lied für den Advent. Keine weihnachtliche Gewissheit. Das Wort Hoffnung kommt nicht einmal vor. Und doch ist das Stück ein Hoffnungslied, sagt Breskott.
Das ist das Schöne, finde ich. Also, dass dieses Lied eigentlich nur damit spielt, ich bin das Lagerfeuer. Also Gott ist das Lagerfeuer und jetzt nicht dieser strahlende Sonnenschein. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nur darum, dass ich in dem, wo ich bin, in der Schwere meiner Zeit, so ich sie spüre, so ich sie habe, den Funken Hoffnung habe. Auch wir zur Nacht geweint, der Stimme froh mit an, der Morgen
Der Dichter Jochen Klepper hat sein Hoffnungslied im Jahr 1938 geschrieben, in einer Situation zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Privates Glück, er heiratete, stand neben beruflicher Katastrophe. Im Nationalsozialismus durfte er nicht mehr publizieren. 4 Jahre später wählte Klepper mit Frau und Tochter den Freitod, weil deren Ermordung als Jüdinnen unmittelbar bevorstand.
Wir sterben nun. Ach, auch das steht bei Gott. Wir gehen heute Nacht gemeinsam in den Tod.
So lautet Jochen Kleppers letzter Tagebucheintrag. Die Nacht ist vorgedrungen. Ist das also das Lied einer gescheiterten Hoffnung? Nein, sagt zumindest Klaus-Martin Breskott.
Ob dann ein Lied die Stärke hat, einen tatsächlich so zu tragen, wie man es sich wünscht, das ist ja jedem selbst überlassen, beziehungsweise das kann man auch selbst nicht bis zum Schluss bestimmen. Das ist auch wieder die Frage der Hoffnung, dass es gelingt oder nicht gelingt. Aber ich glaube, genau daran hängt sich wieder Hoffnung, dass sie trotzdem sagt, es ist so etwas Großes, Lichtes und es ist am Ende nicht egal, ob es bis zum guten Ende kommt, aber es ist nicht entscheidend, denn danach kommt wieder etwas anderes.
Damit Hoffnung auch in dieser Welt irgendwie berechtigt sein kann, ist allerdings eines notwendig: eine gewisse Offenheit der künftigen Entwicklungen. In dieser Hinsicht könnte die bevorstehende Klimakrise eine ernste Herausforderung auch fürs Hoffen werden.
Wir sind hier, wir sind laut, weil wir uns die Zukunft glauben.
Wir wissen ja, es gibt so etwas wie eine trügerische Hoffnung, eine falsche Hoffnung. Und eine solche Hoffnung ist zum Beispiel Optimismus. Optimismus ist ein selbstbetrügerischer Versuch, dem es darum geht, alles Negative zu verdrängen, nur das Positive sehen zu wollen.
Der katholische Theologe und Philosoph Jürgen Mahnemann fordert deshalb nicht weniger als den Abschied von der Hoffnung.
Angesichts der Erhitzungskatastrophe, der wir ausgesetzt sind, schwindet die Hoffnung. Wir alle wissen, das 1,5-Grad-Ziel ist wohl nicht mehr zu erreichen. Und eine Hoffnung, die angesichts dieser Situation trösten will, wird nicht trösten. Die andere Möglichkeit, darauf zu reagieren, ist die Trauer. Trauern über das, was vor sich geht.
Trauer statt Hoffnung. Das kann direkt in Angst und Verzweiflung führen. Das ist Mahnemann sehr klar. Und dennoch. Besser als einfach gar nichts zu tun, ist das für ihn allemal.
Schon vor vielen, vielen Jahren hat mal der Auschwitz-Überlebende und Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel darauf hingewiesen, wenn Sie die Wahl haben zwischen Verzweiflung und Gleichgültigkeit, dann wählen Sie die Verzweiflung. Warum? Weil aus Verzweiflung vielleicht noch irgendetwas entstehen kann, aber aus Gleichgültigkeit, aus Apathie entsteht per Definition nichts, aber auch gar nichts.
Der Theologe Jürgen Mahnemann jedenfalls hat sich gegen die Gleichgültigkeit entschieden. Das Christentum, sagt er, muss im Angesicht der Klimakatastrophe revolutionär werden. Und das geht für ihn über die Trauer.
Wir müssen die Trauer zulassen. Die Trauer, ja, sie kann in Verzweiflung münden. Sie kann aber auch, und das ist für mich der entscheidende Punkt, sie kann aber auch Platzhalterin von neuer Hoffnung sein. Und zwar dann, wenn es uns gelingt, nicht nur privat im Stillen zu trauern, sondern wenn es uns gelingt, gemeinsam zu trauern, dann kann es sein, dass aus dieser gemeinsamen Trauer eine aktive Trauer wird, die zum Protest anwächst, zum Handeln motiviert.
Auch deshalb ist der Philosoph und Theologe aktives Mitglied der Klimabewegung Extinction Rebellion. Nun klingt das Bild der Hoffnung, wie es über lange Zeit in den Kirchen gepredigt wurde, eher nicht nach Revolution und Straßenblockade.
Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.
Dieses Wort kommt mit Hoffnung ganz oft zusammen. Das heißt im Griechischen Hypomone, wird leider oft mit Geduld übersetzt. Aber das ist sowas wie widerständige Geduld, Widerstandskraft.
Sagt Claudia Janssen, Professorin für feministische Theologie und Neues Testament an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal. Im Neuen Testament der Bibel schreibt vor allem Paulus in seinen Briefen über die Hoffnung. Und er ist dabei viel kämpferischer, als das die Übersetzung vermuten lässt.
Im Römerbrief vor allem gibt es unglaublich ergreifende, berührende Hoffnungstexte. Und da geht es eigentlich immer darum, dass eine Situation der großen Not geschildert wird. Im Kapitel 8, da hatte das Bild der Schöpfung, die wie eine Gebärende schreit, in den letzten Presswehen liegt und eigentlich die Schmerzen so groß sind. Und er sagt, da wird Hoffnung wirksam darauf, dass wir als Kinder Gottes geboren werden und dass das sichtbar wird.
Wir haben zwar schon als Vorschuss den Geist Gottes empfangen, trotzdem seufzen und stöhnen auch wir noch in unserem Inneren. Denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles erst Hoffnung.
Glaube, Liebe, Hoffnung. Da kann man sich die Hoffnung als Anker auf den Arm tätowieren lassen. Aber eigentlich, sagt Claudia Janssen, ist die Sache mit der Hoffnung viel zerbrechlicher.
Hoffnung bei Paulus ist nicht so etwas wie heute leider oft verkitscht. Hoffnung auf ein besseres Leben und Illusionen, die man sich macht, sondern das, was bei Paulus Hoffnung ist, ist so etwas wie, ein, kann das auch Resilienz nennen oder so etwas, die Kraft, die aus Situationen erwächst, in denen man eigentlich nicht weiterkommt und dass man sich fragt, wie kann es doch wieder neu losgehen? Hoffnung kommt bei Paulus immer aus einer Situation, in der es eigentlich nichts mehr zu hoffen gibt.
Es ist übrigens kein Zufall, dass jetzt nur von Paulus und seinen Briefen die Rede ist. Im Neuen Testament der Bibel kommt das Wort Hoffnung fast nur bei ihm vor. Nicht, dass die Evangelien mit ihren Erzählungen über Jesus aus Nazareth keine Hoffnung verbinden würden, aber sie reden anders davon.
Die Evangelien erzählen Hoffnungsgeschichten, also Auferstehungsgeschichten von Heilungen, dass Menschen satt werden. Das sind Hoffnungsgeschichten. Und genau diese Bewegung aus dem Hunger ins satt werden auf verschiedenen Ebenen. Von der Trauer ins Lachen, aus dem am Boden liegen zu neuen Anfängen.
Oder auch Bildworte, wie aus einem kleinen bisschen Sauerteig ein Laib Brot wird. Oder aus einer winzigen Senfsaat ein großer Baum.
Kleines Senfkorn Hoffnung, mir umsonst geschenkt, werde ich dich pflanzen, dass du weiter dass du wirst zum Baume, der uns Schatten wirft. Früchte trägt für alle, alle, die in Ängsten sind.
Und wem das jetzt zu hoffnungsgewiss und fortschrittsgläubig klingt, ergänzend erzählt die Bibel auch andere Geschichten.
Wenn man das andere neutestamentliche Gleichnis mit dazu nimmt, dass man nicht genau weiß, wohin die Saat fliegt, dann gibt es manche, die fallen unter die Dornen, manche auf den Weg. Aber man kann schon mit der Gewissheit rechnen, dass auch manches auf gute Ernte fällt und einem sozusagen die Ernte dann bringt oder das Gelingen mit dem Bemühen darum in Einklang ist. Ja.
Tobias Kuske ist Pfarrer in der Kirchengemeinde Prenzlauer Berg Nord. Er übersetzt dieses Gleichnis für seine Arbeit in der Gemeinde so.
Viele Entscheidungen, die wir heute als Gemeinde ja auch treffen müssen, ich als Pfarrer, da kriege ich ja manchmal gar nicht von mit. Vom Seelsorgegespräch angefangen bis zu großen strukturellen Veränderungen. Welche Wirkung erzielt das? Erzielt das überhaupt eine Wirkung?
Das heißt nicht, dass egal ist, wie er handelt, sagt Kuske. Es bedeutet nur eine gewisse Bescheidenheit. Dafür, dass die erhofften Ergebnisse auch eintreten, ist nicht er allein zuständig.
Ich würde sagen, dass Hoffnung viel mit Mut zu tun hat, auch viel mit Mut, Fehler zu begehen. Weil Hoffnung ist ja so ein riesiger Begriff, den man immer so schwer füllen kann und der dann auch so ungreifbar wird. Aber wenn ich das auf mein eigenes kleines Leben und auch auf meine Aufgabe als Pfarrer hier in dieser Gemeinde versuche, so ein bisschen runterzubrechen, handhabbarer zu machen, dann ist das tatsächlich so, dass ich daraus so eine Fehlerfreundlichkeit ableite.
Diese hoffnungsvolle Gelassenheit praktiziert der Pfarrer auf verschiedenen Ebenen. Er denkt nach, wie die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz und Kirchen insgesamt auf die schlechten Zukunftsprognosen reagieren können. Bis 2060, so die aktuellste Vorhersage, werden die Kirchen mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder verlieren. Irrelevant werden sie dadurch aber nicht, davon ist Tobias Kuske überzeugt. Im Gegenteil. Durchs Schrumpfen sei die Kirche gezwungen, sich neue Verbündete außerhalb zu suchen für das, was ihr wichtig ist. Dabei könne die Kirche nur gewinnen.
Wenn wir eine neue Sprache versuchen zu entwickeln, eine gemeinsame Sprache, die das Anderssein, das Andersdenken, das Andersglauben, das Andersfühlen thematisiert, ohne immer zu schnell mit den kirchlichen Containerbegriffen, so nenne ich das, zu kommen, sondern zu gucken, wie fühlt sich für den anderen Liebe, Glaube, Hoffnung, Mut, Erlösung, Vergebung, was sind das für Kategorien, wie fühlen die sich an, was verbinden die Menschen damit, dann werden wir auch weiterhin ein Gesprächspartner sein, der ein besonderes Angebot hat.
Aber auch in Tobias Kuskes eigener Gemeinde in Berlin-Prenzlauer Berg ist praktizierte Hoffnung eine Herausforderung. Anfang dieses Jahres ist eine der Kirchen im Gemeindeverbund, die Paul-Gerhardt-Kirche, ausgebrannt. Was ist nun zu tun? Tobias Kuske ist bei denen, die die Kirche komplett umbauen wollen. Für die Bedürfnisse der vielen Jugendlichen in der Gemeinde und für einen Sportverein, der Sport für alle anbietet, zu den Tageszeiten, in denen die Kirche sonst leer stehen würde. Kuske weiß, dass er mit diesen Plänen auch Hoffnungen zerstört. Darauf nämlich, dass alles wieder so werden könnte wie vorher.
Sobald ich mich darauf einlasse, zuhöre, vielleicht auch manche verlorene gegangene Hoffnung mit betrauere und sage, ja, es ist schade, es ist heute nicht mehr so oder es ist heute anders, dann muss ich nicht so stark abwägen, sondern ich kann das nebeneinander stellen und kann dann auch hoffen, dass die anderen genauso gesprächsbereit sind für neue Hoffnungsperspektiven oder Gestaltungsperspektiven, die sich aus den Anforderungen der Jetztzeit ergeben. Und nur, glaube ich, so kommen wir in vielen gesellschaftlichen Prozessen weiter.
Und da landet man dann doch auch wieder bei der Trauer. Aber vielleicht muss ich das auch gar nicht widersprechen. Einer der letzten Texte von Dietrich Bonhoeffer, geschrieben in der Gefängniszelle als Weihnachts- und Neujahrsgruß. Nach diesem Gedicht folgen um den Jahreswechsel 1944-45 noch zwei kurze Briefe an Angehörige, danach nichts mehr. Am 9. April 1945, einen Monat vor Kriegsende, wird Bonhoeffer im KZ Flossenbürg hingerichtet.
Ich finde, das Lied ist ein ganz großes Hoffnungslied,
sagt Klaus-Martin Breskott. Und zwar ganz bewusst mit der sentimentalen, fast schon an Schlager heranreichenden Melodie.
Es ist genau das, was erinnert wird in dem Moment, wo ich die Hoffnung brauche. Und dann ist es das Schönste, was es gibt. Also ich erinnere das in ziemlich schweren Momenten in der Schule meiner Kinder, wo Abschied genommen werden musste von verstorbenen Klassenkameraden, wo dieses Lied ein dermaßener Anker für die Kinder war. Und genau in dem Refrain, den sie auch 100 Mal in anderen Schulgottesdiensten eher so ein bisschen runtergejatzt haben, gepfiffen, gejodelt, gedüdelt und gedaddelt. Und plötzlich hatte das aber genau die Tiefe und es brauchte diese Leichtigkeit der Melodie, damit es die Kinder überhaupt singen können. Und das fand ich ganz bemerkenswert und das ist die Kraft, die dieses Lied hat, wenn es drauf ankommt.
Das Wort Hoffnung kommt im Liedtext übrigens gar nicht vor. Muss es auch nicht, sagt Breskott.
Die Texte Bonhoeffers haben immer diese gleiche Haltung. Von in meinem Inneren bin ich unanfechtbar, weil ich einen guten Glauben habe an etwas. Damit versehen eben die ganz, ganz bestimmte, ja, unverwüstliche Hoffnung, die mich trägt. Und das ist der strahlende Moment.
Hoffnung, so scheint es, ist im Moment nicht unverdünnt und zukunftsfroh zu haben. Auf der einen Seite nagt mit dem Klimawandel die Aussicht auf eine Katastrophe an ihr, die Denkbares übersteigt. Auf der anderen Seite ist dieses Schwebende der Hoffnung gar nicht so leicht auszuhalten. Schon gar nicht in einer Zeit, die auf schnelle, nachprüfbare Ergebnisse setzt. Aber Hoffnung ist eben keine Bestellung beim Schicksal mit Zufriedenheitsgarantie. Sie ist, wenn überhaupt, klein, gefährdet und konkret. Wie eben das Kind in der provisorischen Krippe an Weihnachten.